Rachel und ich sitzen heute nicht alleine im Studio. Uns gegenüber sind zwei Mitglieder des EOE, Ensemble Orient Express, vertreten durch Ralf und Björn. Ganz herzlich willkommen, ihr beide. Eure Band ist ja dieses Jahr 25 Jahre alt geworden. An der Stelle dann auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist schon ein ordentliches Stück. Wie ist das denn eigentlich dazu gekommen, dass ihr 1999 euch sozusagen zusammengefunden habt?
Der Auslöser für die Gründung des Ensemble Orient Express, das übrigens so heißt, entgegen aller Äußerungen, die es da schon gab, weil eine Rockband auch so heißt, Orient Express, deshalb haben wir das Ensemble vorne dran gestellt. Der einzige Grund für diesen Namen und natürlich, weil EOE als Abkürzung wunderbar toll aussieht.
Sieht super aus
als Abkürzung. Ja. Der Grund war eine Sendereihe im Radio Störfunk, ich glaube angefangen 1998, und die endete dann 1999. Und die Gruppe selbst, Ensemble Orient Express, war sozusagen das Highlight dieser Sendereihe, also das Konzert mit uns. Haben wir das eigentlich aufgezeichnet und gesendet?
Natürlich.
Gesendet
mehrfach.
Auch?
Ja.
Ah, okay. Habe ich schon gar nicht mehr in Erinnerung. Das war 1999. 1999 im Mai war das Konzert. Und daraufhin haben wir geprobt. Also die Leute, die, einige der Leute, so muss ich es vielleicht besser formulieren, die an dieser Senderei teilgenommen hatten, die ein Instrument spielen konnten. Die wurden da zwangsverpflichtet gewissermaßen. Und die Senderei ging um zunächst einmal den Weg des legendären Zugs Orient Express von Paris nach Istanbul und dann weiter auf den Spuren der Psychedelic Rock Gruppe Embryo von Istanbul bis nach Indien. So, und das war in, wie viele Sendungen das waren, ungezählt viele, über die sich das Ganze hinzog von verschiedenen Redaktionen, die das dann auch auf ihren Sendeplätzen dann gemacht haben.
Ja, insgesamt so etwa 8 Redaktionen mit 10 Moderationen und 4 davon waren musikalisch oder konnten Instrumente spielen. Die anderen haben aber so auch gut mitgemacht. Und dann haben wir noch einen 5. Musiker dazu genommen und die Band war fertig. Und dann war der Auftrag war, spielt. Und dann haben wir gespielt.
Also man kann sich das, Björn und ich hatten die Sendung Tiefer Tu und noch, glaube ich, Einzelsendungen bereits. Einzelne Kunstpause. Und hattest du da schon die Dedicated Hour?
Ja, die gab es auch schon.
Ja. Ja,
und Sunday Afternoon und sonst.
Ja, und Ronju hatte das indische Kulturmagazin damals gemacht. Baram Nikmat hat keine Sendung mehr gemacht, glaube ich, weil da gab es die iranische Redaktion nicht mehr, oder? Aber er hat er nicht mehr mitgemacht. Genau, so rum war es. Das waren anfangs 3 Iraner und zum Schluss war es nur noch einer, die da mitgemacht hatten. Und Erich Lenz als 5. Person, den kannte Ronju Sharka vom Zusammenspiel. Erich Lenz hat Tablas gespielt, also typische indische Instrumente. Der kam dann auch mit dazu. Und das war dann ein sehr, eigentlich fast schon ein bisschen absurd, das ganze Konzert. Im sogenannten Löwenkeller des Club Alpha 60, der ja heute nicht mehr existiert. Der wurde im Verlauf der Zeit dann mal abgerissen, nachdem der Club Alpha 60 umgezogen war. Und wir hatten da einen auch sehr legendären Abmischer und Hefeweizen-Trinker. Und mit zunehmendem Hefeweizen-Genuss wurde die Abmischung immer absurder. Wir haben zum Glück das meiste nicht so richtig gehört vorne beim Spielen.
Ja.
Aber man kann es sich immer noch anhören, wie es dann, weil wir haben, glaube ich, über das Mischpult aufgenommen, oder?
Ja, ist eine gute Aufnahme geworden und die lief auch und wird auch demnächst nochmal laufen im Rahmen der Sendung Orient Express Revisited, wo auch die alten Folgen alle nochmal wiederholt wurden in den letzten Monaten und da kommt noch bis Dezember immer wieder mal Musik vom Ensemble Orient Express, aber auch von anderen Bands. Und da werden wir auch von unserem Jubiläumskonzert auch was spielen können. Da habe ich schon den ersten Mix gemacht von ein paar Stücken. Und bis dahin kriege ich dann auch das komplette Konzert hin. Was fast so lang war wie das damals im Club Alpha. Ich habe es so mal zusammengezählt. Aha. Über 3 Stunden.
Naja.
Sehr abwechslungsreiches Programm.
Ihr hattet ja alle irgendwas mit Musik zu tun, bevor ihr sozusagen eure Gruppe gegründet habt. Wie kommt man dann eigentlich auf die Idee, Musik mit einem Zug zu verbinden?
Weil das, seit es Züge gibt, eigentlich immer wieder passiert. Ja. Also es wurde unglaublich viel für über und für Züge geschrieben. Können wir anfangen mit, was weiß ich, der Walzer-Dynastie in Wien, die Streuße, die haben Josef, Johann und Eduard Strauß, die haben jeder mindestens ein Werk für mit irgendwas mit dem Zug geschrieben, bis hin zu, oh Gott, wie heißt der jetzt wieder, der von der Gruppe, das ist, bis hin, nee, nicht, Arthur Honegger, ein schweizerischer Komponist im 20. Jahrhundert, mit seinem Pacific 231 ist es, glaube ich.
Ich verwechsel die Zahlen immer.
Zahlenfolge richtig in Erinnerung.
Das hat was mit der Erfindung der Dampfmaschine zu tun, weil dieser Rhythmus natürlich, das war ja frühes Techno eigentlich schon. Und das hat die Musiker inspiriert. Ja. Und es kommt auch in der Musik rüber, auch bei ganz anderen Kulturen, dieses Trancige, dieses ja, immer sich wiederholende.
Ja, im Jazz auch dann sehr gerne verwendet. Wir können zum Beispiel Gershwin nehmen, Porgy and Bess, da gibt es The Trains is on the Station, wo es dann Richtung New York gehen soll. Klingt es auch schwer nach Zug zum Beispiel vom Rhythmus her.
Wenn ihr dann kurz zusammenfassen müsstet, was euer Ensemble so besonders macht, was wäre das?
Muss ich jetzt sagen.
Ja.
keine Angst vor Neuem. Und die Variationsreichtum, was wir haben, ja, wir spielen ja Stücke, die sind zum Teil 1000 Jahre alt, wenn ich jetzt mal nicht übertreiben soll, und zum Teil nagelneu und aus allen möglichen Musikrichtungen ist was dabei. Und immer wieder neue Instrumente, an denen wir uns versuchen, manchmal mit Erfolg, manchmal weniger. Dann kommen sie wieder weg, dann kommt ein neues daher. Also wir hatten auch mal was mit Didgeridoo, wir hatten auch mal... War das nicht sogar Didgeridoo in einen Flügel reingepustet?
Ja, das war sogar bei dem,
das war bei dem ersten Konzert. Konzert, also, das war dann experimentelle Musik. Aber es geht auch bis hin zu indischem Schlager, weil halt unser Sänger auch Hindi und Bengali singen kann, also auch in anderen Sprachen. Und wir vertonen auch Stücke neu mit anderem Text. Englische Stücke dann mit deutschem Text oder ein finnisches haben wir im Programm. Können wir vielleicht nachher reinhören. Obwohl keiner von uns Finnisch kann, aber irgendwie hat es dann doch geklappt.
Es klingt dann einfach gut.
Bei uns geht der Orient Express um die ganze Welt.
Ja, also eine finnische Polka mit Wortspielerei. Ja, das ist auch so ein bisschen das Spiel so mit verschiedenen Kulturen ein bisschen auch. Beziehungsweise das Entdecken, dass dann in der einen Kultur was aus der anderen genommen wird und zu was Eigenem gemacht wird. Also das ist auch nicht diese... irgendwelche scharf gezogenen Grenzen im kulturellen Bereich gibt.
Genau, es geht von durchkomponiert bis frei improvisiert ist alles.
Wobei dabei. Wir uns unterscheiden von Weltmusikbands zum Beispiel, dass wir nicht einfach von überall was hernehmen und dann das mal zusammenwürfeln und zusammenmixen und irgendwie was Eigenes, Neues draus machen, sondern dass wir da schon versuchen, die Sachen herauszustellen. Also wo sind die Ursprünge von diesen Stücken?
Apropos Improvisation, ihr macht ja auch viel selbst. Wie viel Improvisation steckt dann so in der Komposition?
Das hängt vom Stück ab.
Ja. Also es gibt Stücke, wo nur der Anfang feststeht und der Schluss. Und es gibt Stücke, die sind eigentlich streng nach Schema. Aber nach einem manchmal sehr komplizierten Schema.
Naja, beim Proben entstehen ja sozusagen, wird ja überlegt auch, wie kann man das so gut mit unserem Instrumentenkombination zum Klingen bringen. Also zum Beispiel, also natürlich Klavier, E-Gitarre meistens und indisches Harmonium und Stimme oft noch mit dazu. Und was machen wir da daraus, dass das nach was Gescheitem klingt?
Und jetzt würde ich noch gern ein bisschen speziell auf eure Musik eingehen. Mich würde jetzt speziell eure Musik, die ihr macht, interessieren, beziehungsweise welche Musikinstrumente spielt ihr denn? Wenn ihr die mal aufzählen könntet.
alphabetisch? Oder?
Der Herr Münz fängt am besten an, der hat einen längeren Part.
Ich weiß es nicht genau. Also wir haben auf jeden Fall unser Ronjo, der spielt indische Percussion auch. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Instrumente. Die heißen dann zum Beispiel Pakwas oder Tabla oder was war das eine? Kohl, K-O-L geschrieben, also nicht mit, wie der Helmut. Und er singt natürlich in verschiedenen Sprachen.
Das ist sein eigengebautes Cajon unterschlagen.
Oh ja, das Ronjon, das gibt es nur einmal auf der Welt. Ronjon. Ein Cajon mit Extension, hat er selbst gebaut. Dann spielt er natürlich das Harmonium, das indische Harmonium, das man auf dem Boden sitzend spielt, im Gegensatz zum deutschen Harmonium. Und er singt, habe ich schon gesagt. Dann haben wir den Ralf am Piano und E-Piano, was anderes will er nicht. Manchmal muss er aber dann trotzdem noch irgendwas in die Hand nehmen.
Man muss dazu sagen, E-Piano kann man natürlich auch noch verfremden mit Effekten.
Genau.
Da haben wir letztes Mal jetzt drauf verzichtet bei unserem Konzert, Jubiläumskonzert. Beim anderen Klavier kann man auch noch sehr viele Effekte durch Verfremdung herausholen.
Könnte
durch Präparieren.
Ja, genau. Und dann, was hat man noch? Ach so, ja, die Sachen, die ich spiele. Also ich spiele hauptsächlich... Wenn wir nur zu dritt auftreten, spiele ich viel Bassgitarre und elektrische Gitarre. Sitar, Sarod, mache auch Percussion. Und was habe ich noch? Banjo habe ich letztes Mal nicht mitgenommen.
Ramanatha hast du noch vergessen.
Ramanatha, genau, ist ein sehr altes Instrument. Und je nachdem, wer dann noch mit auf der Bühne steht, kommen dann noch ganz viele andere Instrumente dazu. Wir hatten jetzt den Fokus Kindermann am Bass dabei, da musste ich dann nicht Bass spielen, außer bei einem Stück. Hab dann Gitarre gespielt meistens. Dann hatten wir den Martin Müller beim Jubiläumskonzert dabei, der die Bongos und Congas und Djembe gespielt hat. Und der Thomas Scheurer ebenfalls mit Cajon. Also kommt immer was dazu. Und je nachdem, wenn dann Musiker aus Indien dabei sind, die spielen natürlich gerne Tabla und Pakwas und
Flöte.
Einen Flötisten hatten wir schon dabei. Genau, Saxophonisten hatten wir schon. Also wir hatten eigentlich schon ein ganzes Orchester.
Okay. Auf eurer Webseite vom Ensemble Orient Express steht, ihr habt im Spiel eure ehemals festgeglaubten oder festgefahren geglaubten Grenzen im Spiel überwunden. Warum habt ihr euch denn festgefahren gefühlt?
Also ich habe ja, nein, ich fange mal bei mir an. Ausnahmsweise mal bei mir, Ralf.
Okay.
Weil ich vorher schon 15 Jahre in einer anderen Band, in der ich immer noch spiele, dabei war. Und da haben wir eigentlich so 2-3 Musikrichtungen gehabt, die uns besonders gefallen haben. Ganz andere Natur, also Blues, Rock, Psychedelic. Und da haben wir gedacht, ja, für mich war das dann eine Erweiterung. Also ich konnte dann aufbauen auf dem, was ich vorher schon gemacht habe. Und mache das nebenher natürlich auch noch immer. Und eigentlich geht es nicht um uns selber so als Person, um die festgefahrenen Grenzen, sondern um die Musikindustrie. Die haben ja strenge Abgrenzungen zwischen Pop und Rock und ernste Musik und Unterhaltungsmusik. Und bei uns kommt das alles zusammen. Denke ich mal. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
Ja, ich kann da jetzt sogar noch mehr dazu sagen.
Sehr schön.
Als Musikwissenschaftler. Da ist man natürlich auch insgesamt von der Ausbildung in Europa zunächst einmal mehr Europa zentriert, sage ich jetzt mal. Die Blickweise auf die Musik in der gesamten Welt geht eigentlich mehr von hier aus. Und was wir halt versucht haben, oder wohin wir uns entwickelt haben, war halt eben, dass wir von dieser Blickweise weggekommen sind und dann jetzt zum Beispiel eine europäische Musik auch aus der Sicht von einem Inder sozusagen über das, was sie da draus gemacht haben, dann zum Beispiel sehen können. Und das ist ja das, was man sich eigentlich grundsätzlich wünschen sollte, dass man nicht nur von seiner Sicht aus die Dinge zu betrachten wagt, sondern versucht auch andere Sichtweisen einzunehmen, weil nur so kann man sich so die Welt dann auch wirklich erschließen.
Und wenn man jetzt über euch was liest, ist immer wieder von Weltmusik bzw. experimentelle Musik zwischen zwei Welten zu lesen. Ne? Das knüpft auch, glaube ich, ein bisschen an die Frage davor an. Aber was ist denn experimentelle Musik zwischen zwei Welten genau für euch?
Ich glaube, das muss ein Artikel gewesen sein über das Konzert, das wir zusammen mit Hans Kumpf mal gegeben haben.
Oh ja.
Weil da haben wir begonnen mit so experimentellem Jazz. also Free Jazz.
Freie Musik. Ja.
Und da haben wir uns natürlich nichts jetzt so einzwängen lassen, außer durch die Möglichkeiten der Instrumente. Und deshalb wurde dem gleich so der Stempel experimentell aufgedrückt. Aber es war einfach nur letzten Endes eine Klangspielerei, wenn man so will. Eine Ausdrucksspielerei vielleicht auch. Mhm. Bei Free Jazz kann man natürlich dann schon so in die Extreme dann auch gehen, was den Ausdruck der Musik betrifft. Das ist natürlich auch nochmal eine Ausrichtung neben jetzt kultureller Ausrichtung, die man natürlich auch gerne mal für sich in Kauf nimmt, zu sagen, ich weite mal das Spektrum zwischendurch. Aber das trifft dann auch improvisierte Teile, bei das eine oder anderen Stück, wo man dann einfach mal auch über diese kulturellen Aspekt hinausgehen kann einfach was von anderen Kulturen nimmt. Und da kann man auch dann in einem Cavalli-Stück dann mal ein bisschen Free Jazz reinbringen. Wenn es dann sowieso um den Rausch geht und um das Tanzen in Trance, da ist es auch völlig wurscht.
Man darf keine Angst haben, das Publikum mal zu verschrecken zwischendurch. Ist es auch ganz heilsam, wenn danach wieder was Harmonisches gespielt wird, nach ein bisschen Krach.
Was war da eigentlich so das besonderste oder prägendste Konzert, was ihr außerhalb von Deutschland gegeben habt?
Das ist eine schwierige Frage.
Ja.
Das prägendste Konzert.
Sehr unterschiedliche Meinungen wahrscheinlich. Wenn du jeden fragen würdest, sagt jeder was anderes.
Also in erster Linie waren wir in Indien unterwegs und da hatten wir hier und da ein Benefizkonzertchen gegeben. Sehr schön war, auch wenn da jetzt nicht so viele Leute zugehört haben, in so einem Frauenhaus zum Beispiel, das eine Franziskanernonne aufgebaut hat in Ajmer im Bundesstaat Rajasthan. Dafür machen wir auch hier mal Benefizkonzerte dafür und natürlich auch für Frauen jetzt von der Bopajati beispielsweise, das ist mehr so ein nomadisches Volk. Wenn die von ihren Männern verstoßen werden, haben die nichts, sie haben keine Familie mehr, kein Geld mehr, gar nichts, sie leben einfach auf der Straße und deswegen hatte diese Nonne dieses Frauenhaus halt eben eingerichtet, dass die eine Möglichkeit haben, wo sie leben können dann und dann sich halt eben mit der Arbeit auch ein bisschen einbringen. Und das war sicherlich, natürlich sonst waren es Colleges und Schulen. Das war ganz witzig, beim ersten Mal 2007 vor, ich weiß nicht mehr, welche Schule das jetzt war, College war es, glaube ich, wo wir dann Pretty Woman in der Shah Rukh Khan-Version
Savitri College
gespielt haben. Ja. Da war dann das Geschrei der meist weiblichen Zuhörerschaft.
Ekstatisches Geschrei.
Ja, schon sehr ekstatisch.
Ja, also ich finde alle Konzerte mit einheimischen Musikern, die sind immer sehr spannend, weil wir wissen ja nicht im Voraus, was sie machen. Sie wissen nicht, was wir machen. Und man sitzt zusammen und fängt einfach an. Und da sind sehr spannende Momente dabei. Also da entwickelt sich dann auch Musik. Und also ich erinnere mich an das in Jesselmeer, in den Slums, wo wir gespielt haben. Das war super. Ist sogar auf der Störfunk-CD drauf, ein Remix, falls ihr die mal bewerben wollt. Da gibt es noch eine. Wann kam die raus? Zum 15. Störfunk-Jubiläum oder so?
Ja, irgendwas so.
Da ist eine Jam-Session drauf von uns. Dann haben wir...
Wobei das ja kein Konzert in dem Sinn war, weil
das war kaum
Zuhörer. Also
ja, aber es
das gab haben wir für uns gespielt da. Ja.
Und dann haben wir gespielt, das war jetzt 2018, also fand ich sehr toll, warst du leider nicht dabei, mit einem Sitarmeister in Pushkar, der kam extra von seiner Universität rübergefahren und hat dann mit uns zusammen gespielt. Das war auch sehr toll, weil also da haben wir dann was Neues gemacht und er fand es auch sehr toll, weil wir da halt noch mutiger rangehen an die traditionelle Musik als die Inder. Die haben da immer ein bisschen Ehrfurcht und wir sind da völlig angstfrei, ob sich das dann gut anhört. Und es hat sich dann sehr gut angehört. Und was auch toll war, das Konzert in Bangladesch, wo halt dann halt 8.000 bis 10.000 Leute da waren, ohne groß Werbung. Also das ging ja alles über Nacht, das war an einem Tag angekündigt, am nächsten war die Bude voll, also richtiger.
Man muss sich oft so vorstellen, dass die dort mit so einem Tuk-Tuk durch die Gegend fahren, so ein dreirädriges Taxi. Und dann mit Lautsprechern halt eben durch die Dörfer fahren und solche Sachen bewerben.
Und nachts laufen sie mit dem Handy als Taschenlampe über die Reisfelder zum Konzert. Das sah dann gespenstisch aus.
Gibt es eigentlich konkret irgendwelche Länder, die eure Arbeit in den letzten Jahren besonders geprägt haben?
Länder würde ich jetzt nicht sagen.
Oder Kulturen?
Nee, es sind einfach die Menschen, die man kennengelernt hat. Mhm. Also da war uns jetzt eigentlich völlig egal, welche Kultur oder welches Land dahinter steht.
Ja, Indien ist natürlich schon wichtig als Dreh- und Angelpunkt. Aber man kann ja nicht sagen Indien, weil Indien ist ja wie Europa fast so groß. Also bei uns war es dann meistens Rajasthan, also Wüstenstaat, wo wir halt dann auch die Musiker kennengelernt haben.
Wenn man jetzt so über Menschen spricht, ihr kriegt ja auch immer ein bisschen Feedback und wart schon viel unterwegs. Sagt ihr, über die Kulturgrenzen hinweg reagieren die Leute anders auf eure Musik?
Ja, also sie reagieren unterschiedlich auf dieselben Stücke, meint ihr jetzt zum Beispiel?
Ja, genau.
Das auf jeden Fall. Aber so, ja, weiß nicht. In Deutschland ist es eher so Abwartungshaltung und in Indien, da gehen sie eher dann gleich mit. So kann man das vielleicht mal vereinfacht darstellen.
Ja. Was ich bemerkenswert fand, ist halt, also wenn wir von den Kulturen geredet haben, dass dann etwas wie die Indo-German Society in Jaipur dann eher so eine Einstellung hat, da haben wir die indische und da haben wir die deutsche Kultur. Mhm. Interessanterweise eigentlich diejenigen, die ja diesen Austausch intensivieren wollen und dieses gegenseitige Verstehen, noch eher auf diesem bei diesem Blickwinkel gefangen sind, komischerweise, im Vergleich zu anderen, wenn man jetzt in eine Schule irgendwo gekommen ist.
Da ist die Neugierde größer.
Ja.
Dann, ja.
Gibt es eigentlich, bevor ihr auftretet, irgendein besonderes Ritual bei euch? Oder geht auf die Bühne und los geht's?
Nee, erstmal lange Instrumente stimmen. Weil bei den ganzen Holzinstrumenten muss man unheimlich hinterher sein, dass die sich nicht verstimmen. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben wir, ja. Wenn da das Sandtuch dabei ist, also dieses Hackbrett, das hat ja, weiß ich, 80 Seiten oder 100. Und da muss man dann erstmal, das macht ja dann unser Ronjo, der muss dann erstmal anfangen mit seinem Stimmschlüssel daran. Und bei der Sitar ist es auch so, sobald man eine Seite stimmt, verziehen sich die anderen. Also muss man immer sich wieder anpassen an den Raum. Aber das ist das einzige Ritual, sonst haben wir eigentlich keins.
Ja, da sind wir fast schon indisch. Muss man ganz ehrlich sagen, weil Inder stimmen auch erstmal in der Habiligkeit. Und plötzlich hat das Stück angefangen, man hat es noch gar nicht während mitbekommen. Während dem Stimmen fangen sie an zu
spielen. Genau. Wir machen das nicht.
Ganz so extrem.
Ganz so extrem nicht. Außer mit Embryo zusammen, da war es, glaube ich, auch so.
Ja.
Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mit euch über die Zukunft, vielleicht auch von Ensemble Orient Express, sprechen. Ihr seid ja auch ziemlich viel gereist. Gibt es denn Länder, die ihr noch bereisen möchtet zusammen?
Rolf.
Also meine Einstellung, und ich glaube, das ist auch die Einstellung von dem Ensemble, ist, dass wir die Dinge auf uns zukommen lassen. Weil vieles ergibt sich auch zufällig oder ziemlich unerwartet.
Ja.
So manche Begegnungen, die wir hatten, war auch nie so geplant.
Nee, das hat keinen Sinn, groß zu planen.
Wir lassen uns da lieber überraschen bei der ganzen Sache und versuchen dann mit der Situation, in die wir reinkommen, halt eben nicht fertig zu werden, sondern aus der was zu machen. So.
Die Musikszene wird ja immer mehr globaler und globalisiert sich mehr. Und jetzt nochmal, um an den Begriff Weltmusik anzuknüpfen. Wie seht ihr denn die Rolle von Weltmusik in einer globalisierten Musikszene?
Also,
Weltmusik ist schon Nischenmusik. Damit kann man keine goldenen Kettchen mit verdienen, so denke ich. Und es ist halt nicht massentauglich.
Ja, wo es nicht hinführen darf, die Weltmusik, ist, dass es eine völlig beliebige Mischmasch wird eines Tages, wo man dann gar nicht mehr weiß, wo es herkommt und hingeht. Das haben manchmal der ein oder andere Musiker oder Musikerin dann auch schon mal so ein bisschen an sich. dass man dann sich sagt, puh, muss das jetzt sein? Brauchen wir da jetzt wirklich noch das Didgeridoo dazu?
Deswegen lassen wir es jetzt.
Ja, also wo es dann einfach zu viel auch wird. Ne?
Ja.
Da hänge ich dann doch ein bisschen einer feinsinnigeren, bedachteren Art des Umgangs mit Musik an, wo man dann, was weiß ich, halt eben, so wie die Inder das machen, so ganz geschickt, das amerikanische Volkslied nehmen und dann halt eben mein eigenes neues Lied draus mache. Und trotzdem ist es Weltmusik, wenn man so will.
Ja.
Obwohl man es nur als indische Musik zuerst hört. Aber dann beim Nachhören oder Nachdenken über die Melodie dann plötzlich sagt, irgendwoher kenne ich das aber. Das ist irgendwie nicht indisch.
So wie sich die Musikszene bzw. die Musikwelt auch immer mehr globalisiert, digitalisiert sich sie ja auch immer mehr. Wie hat sich denn eurer Meinung nach die Musiklandschaft durch Digitalisierung verändert? Habt ihr da was persönliche Erfahrungen, die ihr damit bringen könnt?
Also was unsere Musik betrifft nicht, aber man, es ist ja klar, mit Spotify und so, die Durchschnittshördauer eines Musikstücks ist, glaube ich, 20 Sekunden inzwischen. Und wir haben halt in unserem Programm oft Stücke von 20 Minuten Länge, also die werden nie auf Spotify laufen können. Und es wäre sinnlos, die da überhaupt hochzuladen.
Ja.
Ja.
Ja. Wir sollten auch mal wieder John Cage spielen. 4:33.
Ja, genau.
Schon lange nicht mehr gemacht.
Genau. Nee, diese 4 Minuten Stille.
Ja, weil das ist ja auch ein multikulturelles Stück.
Ja, also die Musik, die wir machen, ist ja Live-Musik. Also da muss man dann auch dabei sein. Das ist eigentlich so ein ganzheitliches Erlebnis.
Und
das
sehr analog und
ja.
Elektrisch, hätte ich jetzt Obwohl fast
da,
gesagt.
Ja gut, ja, elektrisch ist auch irgendwo
ich noch. Ich denke jetzt an das Knacken deines Kabels wieder mal.
Genau, ja, also da muss man dann auch mit leben oder als Effekt einbauen. Wobei auf Ronjus CD ist ja auch Synthesizer drauf. Aber das ist ja von Hand gespielt. Also
das ist ja nicht digital.
Nee, das ist nicht digital, genau.
Also ich finde, das Digitale wird die Musik nicht wirklich weiterbringen, weil ich sag's mal so, wenn natürlich könnte man sagen, dann komponieren über KI, über neuronale Netze, werden von Computern die Sachen komponiert, aber dann kommen wir wirklich zu dieser Beliebigkeit, die wir ja vor der wir ja gewarnt haben. Weil man kann ja dem Computer auch vorgeben, macht es so oder macht es so. Mir ist es lieber, es macht tatsächlich eine Künstlerin oder ein Künstler das Ganze. Und man weiß, dass die Person dahinter steht und nicht ein Computer.
Und der darf sich auch verspielen.
Ja, das gehört beim Konzert auf jeden Fall dazu.
Eben, ja.